noch einmal zu Roe vs. Wade. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Ich habe euch einen langen Stream gemacht, 40 Minuten zu der Entscheidung Roe vs. Wade. Aber ich habe dann mit einem guten Bekannten, der den Stream gesehen hat, über das Thema gesprochen und gemerkt, dass er viele Dinge gar nicht wusste. Also habe ich sie offenbar in diesem Stream nicht gut rübergebracht. Und deshalb will ich sie hier nochmal ganz kurz zusammenfassen und dann auch nochmal auf die Essenz dieser Entscheidung eingehen, in meinen Augen. In der Entscheidung des Supreme Courts wurde die Abtreibung in den USA weder verboten noch abgeschafft, was in der Entscheidung zustande gekommen ist, ist eine Erkenntnis des obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten von Amerika, dass ein Recht auf Abtreibung nicht in der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika vorgeschrieben ist. Die Verfassung ist das entscheidende Gründungsdokument, die Grundnorm der Vereinigten Staaten. In der sind einige Dinge vorgeschrieben, andere Dinge kann man interpretieren, das sind ableiten. Die Verfassung, the Constitution, ist quasi sowas wie der Koran der Vereinigten Staaten von Amerika, der genauso wie der Koran eben auch interpretiert wird. Und hier gibt es einige Dinge, die relativ klar sind. First and Second Amendment, also das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht, Waffen zu tragen. Aber es steht nirgends the right to have an abortion da drinnen. Und Abtreibungen gab es damals natürlich auch schon. Das ist nichts Neues. Das, wie Internet oder Twitter entstanden ist oder neue Waffentypen, wo man dann auch das Ganze einbedenken muss, wie sich das auf Meinungsfreiheit auswirkt und auf das Waffenrecht. Ja, zum Beispiel das Recht, eine Waffe zu haben. Da würde jetzt niemand sagen, dass die Leute Atomraketen oder, keine Ahnung, ein Javelin-System im eigenen Garten haben dürfen. Aber die Abtreibung ist etwas, das eigentlich ziemlich gleich geblieben ist im Verlauf der Menschheitsgeschichte, nämlich eine pränatale Kindstötung. Mit besserer Technik wird sie vielleicht ein wenig schmerzloser für die Mutter und ungefährlicher für die Mutter, ob man das beim Kind schmerzlos durchführen kann. Mittlerweile, das weiß ich nicht, aber aus dem, was ich in den letzten Tagen leider lesen musste über diesen unfassbar brutalen und grauenhaften Prozess, der umso grauenhafter wird, je weiter schon das menschliche Leben im Mutterleib gediehen ist, muss das der absolute Horror sein, der sich millionenfach für kleine Lebewesen, die Schmerz spüren, noch kein Bewusstsein ihrer selbst haben, aber Schmerz spüren, abspielt im eigentlich sichersten Ort der Erde, der zum unsichersten Ort der Erde geworden ist für Menschen. Ja, Roe vs. Wade, erkennt, war ein Fall in 1972 in Texas, wo eine wirklich unglaublich schlechte und ich sage ekelhafte Person, nämlich Jane Roe. Ich habe mir so eine Doku über sie angeschaut. Was für eine, also ihre hat Kinder auf die Welt gebracht, zur Adoption freigegeben. Eine komplette egoistische, verlogene Frau. Hat sich dann von der Pro-Life-Lobby bezahlen lassen, dass sie irgendwie taufen hat lassen und gemeint hat, sie bereut das Ganze und sie will doch nicht abtreiben. Also wirklich ekelhafte, widerliche, verlogene, geldgierige Person, nach meiner Einschätzung. Ist dann weilt nicht mehr unter uns, kein Schaden für die Menschheit. Die Töchter, die sie nicht abgetrieben, sondern zur Adoption freigegeben hat, hassen sie auch und haben sich ihr Leben lang geweigert, sie zu treffen und zu sehen. Und diese widerliche Person ist dann mutmaßlich aufmunitioniert, finanziell und juristisch von der Abtreibungslobby in Texas in einem Fall gegen den Staatsanwalt Wade, deshalb Roe vs. Wade, aufgetreten und hat gesagt, sie ist zu arm, um aus Texas zu fahren und in einem anderen Land abzutreiben und das Verbot abzutreiben, das damals in Texas herrschte, darum geht es nämlich, ja, gegen das ist sie vor das Gericht gezogen, das wäre gegen die Verfassung, weil in der Verfassung auch das Recht auf Privatsphäre gegeben sei und die Abtreibung, das sei eine Frage der Privatsphäre. Deshalb auch diese seltsame Parole, mein Bauch gehört mir, das kommt genau aus der Abtreibungsbewegung in den USA. Mit der Parole will man unterstreichen, dass die Abtreibung Teil der Verfassung ist und damit ein Teil dieser individualistischen, liberalen, privatrechtlichen Verfassung im Sinne davon, dieser Bauch gehört mir, ist mein Eigentum. Ich kann mit meinem Eigentum, meinem Bauch und dem in meinem Bauch wachsenden Kind, das auch mein Eigentum ist, machen, was ich will. Und der Staat kann hier nicht eingreifen. Wenn man es dann weitertreibt, dann darf ich, keine Ahnung, tatsächlich auch pädophil, ja, die eigenen Kinder, ja, gut, da will ich jetzt gar nicht weiter drüber ausführen, aber es ist ja logisch, dass natürlich das Kind nicht ein Eigentum ist und du damit nicht alles machen kannst. Ja, sogar mit dem eigenen Körper darf man zumindest in der europäischen Rechtsordnung nicht alles machen. Es gibt hier ein Verbot auf Selbstmord. Hat juristische Gründe und Konsequenzen, darüber kann man streiten. Aber dass natürlich das werdende Kind zwar mit dem Körper der Frau eng verbunden ist, aber nicht der eigene Körper, es ist völlig klar. Und deshalb gab es auch, seitdem es Menschen gibt, immer schon auch Regelungen, was Geburten betrifft, Abtreibung betrifft, was den rechtlichen Status eines Ungeborenen betrifft, etc. pp. In der österreichischen Rechtsordnung heißt das werdende Kind übrigens Nasciturus und hat bereits auch eine Rechtspersönlichkeit, was auch sehr interessant ist im Kontrast zur Abtreibungsgesetzgebung. Und Jane Roe hat gewonnen. Damals war allerdings die ganze Abtreibungsbewegung, der Druck auf der Straße auch sehr, sehr stark, plus der Supreme Court, das ganze Land war auch schon sehr stark links unterwandert und es kam dann zu einer Entscheidung, welches Mehrheitsverhältnis, weiß ich jetzt nicht genau, wonach festgehalten wurde, dass kein Staat in den USA Abtreibung verbieten darf, weil das gegen die Verfassung sei. Das heißt, es wurde ausgelegt, die haben die Deutungs- und Interpretationshoheit, diese Höchstrichter, die Verfassung besagt, Abtreibung ist ein Grundrecht, genauso wie Meinungsfreiheit. Und das führte dazu, dass in vielen Staaten zähneknirschend und widerwillig gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung dort und gegen die Gesetzeslage die Abtreibung legalisiert werden musste. Planned Parenthood, das ist eine, eigentlich die Abtreibungslobby, die Verhütungslobby in den USA, die verdienen damit auch sehr, sehr gut. Das ist ein ganzer Geschäftszweig, ich will jetzt auch gar nicht näher darauf eingehen, was aus den zerstückelten Körpern von pränatal getöteten Kindern alles gemacht wird und wo die, wie die genutzt werden für die Pharmaindustrie, ja sogar die Schönheitsindustrie. Und diese Planned Parenthood verbreitet sich dann im ganzen Land und baut über Abtreibungsfarmen und Kliniken auf. Die Abtreibung stiegen auch durch die Verfügbarkeit. Und die Abtreibung hat auch die gesamte freie Liebe und die sexuelle Revolution als letztes Auffangnetz der Verantwortungslosigkeit und der freien, wilden, ungezügelten, ungehemmten, promiskuitiven Liebe abseits von ehelicher Gemeinschaft und Kinderwunsch getragen. Und ohne der wäre es wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen, sonst gäbe es auch nicht so gigantisch viele Abtreibungszahlen. Nun, dies ist nun vorbei mit der Entscheidung Roe vs. Wade im Jahr 2022, 72, 22, 50 Jahre, wurde von einem eher konservativen Supreme Court festgestellt und anerkannt, und ich sage völlig zu Recht, dass die Verfassung in den Vereinigten Staaten von Amerika, und man kann das Dokument kritisieren, ich bin kein Freund von dem, ich zitiere gerne einen schönen alten Südstaaten-Song, I hate the Constitution of Independence too. Ach so, ja, das ist die Unabhängigkeitserklärung. Wurscht, ich mag das alles nicht. Das ist nicht meine Welt und nicht mein Denken. Aber in dieser Verfassung ist überhaupt nicht festgehalten, meiner Meinung nach, ein Recht auf Abtreibung. Völliger Schwachsinn. Und jetzt wird das Ganze zurückgegeben an die Staaten. Und das ist hervorragend, weil damit das Ganze auch Teil eben der dortigen demokratischen Debatte wird. Durch Roe vs. Wade wurde es der Debatte um der freien Meinungsentscheidung entzogen. Selbst wenn im tiefsten roten Staat im Bible Belt die Mehrheit der Bevölkerung sagt, wir wollen nicht, dass die Abtreibung legal ist. Ja, und auch Roe vs. Wade übrigens hat die Abtreibung nicht komplett legal gemacht, ein Detail, das auch oft unter den Tisch gekehrt wird, sondern nur bis zum Zeitpunkt, ab dem das werdende Kind außerhalb der Mutter theoretisch lebensfähig wäre. Durch die moderne Technik, In-vitro-Fertilisation etc. pp. Wird dieser Zeitpunkt natürlich auch immer weiter nach unten geschraubt. Auch das ist also eine Art, etwas, was von der Entwicklung der Wissenschaft und der Medizintechnik abhängt. Aber selbst wenn du jetzt einen Staat hast, wo du sagst, nein, wir wollen gar keine Abtreibung oder Abtreibung nur unter geringen Ausnahmen. Und wenn wir uns anschauen, ich habe eine Statistik gepostet über die Abtreibezahlen in Florida im Jahr 2015. Ich glaube, Inzest, Vergewaltigung waren insgesamt nicht einmal 0,01%. Kannst du dich von dem Telegram-Kanal die genauen Zahlen anschauen, ja. Aber selbst wenn ein Staat das gewollt hätte, nach Roe vs. Wade, hätte er es nicht haben können und nicht machen dürfen, weil es laut Spruch der Richter gegen die Verfassung war. Das ist jetzt vorbei. Jetzt können Staaten selbst entscheiden. Und 22 Staaten werden ihre Abtreibungsgesetzgebung jetzt wieder ändern. 13 davon haben es bereits getan. weil sie sogenannte Trigger Laws hatten, also Auslösergesetze. Das bedeutet, sie haben ein Gesetz, nämlich eine restriktive Abtreibungsregelung oder ein komplettes Abtreibungsverbot. Das wurde aber durch diesen Spruch der Höchstrichter aufgehoben und unterbunden. Und das Trigger Law sieht nichts anderes vor, als wenn sich diese Rechtslage ändern sollte, dass dann sofort wieder die alte Rechtslage, nämlich zum Beispiel ein Abtreibungsverbot, in Kraft tritt. 13 Staaten haben diese Trigger Laws und haben wenige Minuten nach der neuen Entscheidung Roe vs. Wade diese Trigger Laws auch umgesetzt. Und das ist die neue Gesetzeslage in den USA. Ich bin bereits in meiner längeren Videoanalyse darauf eingegangen, warum so viele Staaten, nämlich 22 insgesamt, 13 davon Trigger Laws, ihre Abtreibungsgesetzgebung ändern. Wenn doch, und das sagen Umfragen auch vom meiner Meinung nach wirklich unabhängigen Pew Research Center doch recht eindeutig, eine Mehrheit der Amerikaner dafür war, Roe vs. Wade so beizubehalten, wie es ist. Ja, weil eben die Bevölkerung in Amerika nicht gleichmäßig über die Staaten verteilt ist. Die Staaten, die eine restriktivere Abtreibungspolitik wollen, sind vor allem die Red States, die roten republikanischen Staaten Mittelamerika, sogenannte Flyover Countries, und in denen leben weniger Amerikaner verhältnismäßig als in diesen Staaten wie Kalifornien, also in der Ostküste und der also Nordostküste und der Westküste der USA. Da leben extrem viele Menschen in ganz wenigen Staaten. Diese Menschen sind sehr liberal-demokratisch im urbanen Bereich. Und diese Menschen fallen ins Gewicht bei Umfragen, die alle Amerikaner betreffen, also direkte populäre Massenumfragen. Aber sie fallen nicht so sehr ins Gewicht, wenn es darum geht, wie viele Staaten republikanisch werden. Und insofern, genauso wie das auch bei den Präsidentschaftswahlen sind, gibt es viele Staaten, die sehr tief rot sind und stark republikanisch sind. Die haben aber weniger Wahlmänner. Kalifornien hat sehr viele Wahlmänner. Wir kennen das alles noch von den Trump-Wahlen. Mittlerweile ist der durchschnittliche Deutsche ein mittlerer Experte im amerikanischen Wahlsystem, dank Trump und QAnon. Und dasselbe drückt sich natürlich auch bei der Abtreibungsgesetzgebung bei Roe vs. Wade aus. Das heißt, es gibt jetzt sehr viele Staaten, in denen die Abtreibung sehr restriktiv bis verboten ist. Und das hat einen positiven Nebeneffekt, ganz abgesehen davon, wie man zur Frage der Abtreibung steht und zu ihrer Verfügbarkeit. Nämlich, dass diese Staaten unattraktiver werden für Demokraten und für Liberale und für Linke. Diese Leute, nämlich weiße, linke, Liberale, sind diejenigen, die am stärksten Abtreibungsbefürworter sind. Sie sind zwar nicht die ethnische Gruppe, die am häufigsten abtreibt, das sind eher Minderheiten und Schwarze in den USA, aber die Linksliberalen befürworten das Ganze sehr stark und sagen auch regelmäßig, dass sie nicht in einem Bundesstaat leben wollen, in dem es kein Abtreibungsrecht gibt. Das heißt, diese Staaten werden damit unattraktiver für Demokraten, was sehr gut ist. Sie werden wahrscheinlich auch unattraktiver für ethnische Minderheiten, die in diesen Staaten leben und unter Anführungszeichen ihr Recht auf Abtreibung nicht verzichten wollen. Das heißt, es könnte dazu führen, dass in diesen Staaten weniger Linke und weniger ethnische Minderheiten leben wollen beziehungsweise dorthin ziehen. Denn das ist auch ein ganz entscheidender Effekt für die amerikanische Demokratie, der Massenexodus von Migranten, aber auch von Linksliberalen aus diesen überbevölkerten Zentren an der Ostküste und Nordwestküste in diese republikanischen Flyover-States von Mittelamerika, führt langsam dazu, dass dort auch die politischen Mehrheitsverhältnisse sich kippen durch eine inamerikanische politische Ersetzungsmigration und einen Wählerimport. Und diese Entwicklung könnte Roe vs. Wade auch in gewissen Maßen ein bisschen Einhalt gebieten. Und wer mich kennt und meine Amerika-Analysen, der weiß ja, dass ich aus einer, sag ich mal, identitär europäischen Sicht in Amerika eine möglichst starke Föderalisierung bis hin zu einer Sezession als das wünschenswerteste halte. Natürlich aus einer geopolitischen, nicht-amerikanischen, US-amerikanischen Sicht wäre das wünschenswert. Aber das wäre für die Weißen und Nicht-Weißen in Amerika, glaube ich, aus identitärer Sicht langfristig das Beste. Vor allem, weil die Weißen in einem multiethnischen Amerika Massenmigration, auch die gesamte andere demografische Veränderung, selbstverständlich immer stärker ihr Mitbestimmungs- und Mitspracherecht verlieren werden. Wir kennen bereits die Berechnungen von letzten Wahlen, wie Amerika gewählt hätte, wenn nur die weißen Männer gewählt hätten, wie Amerika gewählt hätte, wenn nur die Migranten gewählt hätten. Und da die Gruppe der weißen Männer geringer wird, die Gruppe der Migranten größer wird, verlieren die natürlich an Macht, die Erstgenannten. Und das für Gesamtamerika aufzuhalten, halte ich im Moment für nicht mehr durchführbar, vor allem weil auch die amerikanische Verfassung, die amerikanische Grundidee, die ethnokulturelle Identität nicht nahelegt. Man ist ja quasi in einem Uphill Battle, man kämpft hier eigentlich in einer auch ideologisch unhaltbaren Position auf eine gewisse Art und Weise. Die amerikanische Verfassung und Gründer- und Pioniergesellschaft war zwar implizit weiß, explizit war sie aber universalistisch und individualistisch. Und darauf bauen jetzt natürlich die ganzen Multikulturalisten und Neokonservativen in Amerika und sie bauen auch zu Recht darauf. Aber die Verfassung lässt wiederum sehr viel Freiheit zu, auch auf einer föderalen Ebene. Und hier sehe ich die Möglichkeit, dass sich in echten Enklaven, in Staaten, in ganzen Bereichen, die so groß sein können wie mehrere europäische Länder, Lebensumstände und Gemeinschaften entwickeln, in denen tatsächlich auch europäische und weiße Kultur überleben kann. Das halte ich zumindest für durchführbar und möglich. Und Roe vs. Wade geht in diese Richtung, indem er die Macht von der zentralstaatlichen Ebene, auch vom von der Constitutional, der höchsten konstitutionellen Autorität, nämlich von dem Verfassungsgerichtshof in Amerika, zurückverlagert auf die Staaten. Denn tatsächlich in Roe vs. Wade wird ja kein neues Gesetz getroffen, sondern es wird ein altes zurückgenommen. Also man nimmt dem quasi hier auf eine gewisse Art und Weise Macht weg. Und das finde ich eine sehr gute Sache und Entwicklung. Und wenn die Demokraten jetzt insofern darauf reagieren, dass sie den Supreme Court komplett abschaffen wollen, indem sie ihn oder lahmlegen, indem sie ihn packen, also mit ganz, ganz vielen Richtern besetzen und überschwemmen. Es wird nicht so leicht sein, aber indem sie alle Maßnahmen treffen, um ihn zu delegitimieren, nicht auf ihn zu achten, nicht darauf zu reagieren. Da gibt es ja schon einige Meldungen. Sogar das Pentagon hat gesagt, dass sie es ignorieren werden, wenn ihre Mitglieder im Verteidigungsministerium und in der Armee eine Abtreibung wollen oder brauchen. Und das insgesamt führt natürlich auch zu einer Erosion dieser Institution, mit der dann die Demokraten in Zukunft, wenn sie wieder positiv, nicht negativ vorgehen wollen und vielleicht sagen, ja, es Antidiskriminierung und Transgenderrechte sind in der Verfassung ebenfalls auch die Grundlage einer Zentralgewalt und Zentralmacht abschwächen. Insofern ist es meiner Meinung nach eine positive Entwicklung, ganz abgesehen natürlich von der Frage des Lebensschutzes, aus der deren Sicht diese Entwicklung nicht nur positiv, sondern ein echter Grund und Tag zum Feiern ist. Tatsächlich finde ich es interessant, damit will ich diese Audioanalyse auch auslaufen lassen, die ich hoffentlich alles nochmal recht knapp erklärt und auf den Punkt gebracht habe, dass nach Jahrzehnten, nach 50 Jahren, nach 5 Jahrzehnten, nach vielen, vielen Jahren, in denen wir eigentlich nur den Fortschritt einer sozialen, progressiven Agenda erlebt haben, von Multikulti über Bevölkerungsaustausch, Homo-Ehe, Pride Month etc. Und hier viele Warner auch gesagt haben, das führt quasi zur Pädophilie, das führt zur sexuellen Umerziehung unserer Kinder. Und viele Beschwichtige gesagt haben, nein, völliger Blödsinn, das führt nicht dazu. Und jetzt haben wir ganz genau das und haben wirklich eine immer extremere, wahnsinnigere Auswüchse, wo das hingeführt hat. Da erleben wir zum ersten Mal auf einer hohen Ebene, ja fast der höchsten Ebene, wenn man sagt, dass die USA das politische, militärische Zentrum der Welt sind und der Supreme Court deren höchste juristische Autorität, einen Schritt nicht zurück, sondern in die andere Richtung. Also ein Schritt zurück aus Sicht der Fortschrittsideologie, aus einer rechten, konservativen Sicht, das ist eher ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist meine persönliche Meinung. Hier kann natürlich auch andere Meinung sein. Allerdings glaube ich, dass die These aus einer identitären Sicht, aus der Frage des Great Replacement und der Zukunft von Europäern in den USA auf jeden Fall positiv zu bewerten ist, was ich, wie ich versucht habe, in dieser Analyse dargestellt habe. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, die Audioanalyse war interessant für euch und ich freue mich schon auf ein Wiederhören beim nächsten Mal.